Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Time Out, dem Anästhesie-Podcast. Mein Name ist Leonhard Wild. Ich bin Assistenzarzt an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Uniklinik in Bonn. Und mein heutiger Gast ist Jan Menzenbach, Oberarzt bei uns in der Klinik und Leiter der Prämedikationsambulanz. Und über genau das wollen wir heute sprechen, nämlich über das Prämedikationsgespräch oder die präoperative Evaluation. Hallo Jan, vielen Dank für deine Zeit und dann wollen wir doch direkt reingehen. Team Timeout, der Anästhesie-Podcast. Thema Prämedikation. Warum machen wir das überhaupt?
Ja, unter Prämedikation verstehen wir ja einen Termin des Patienten mit uns als Anästhesisten. Und da gibt es natürlich mehrere Gründe für. Wir wollen natürlich den Patienten informieren über das, was wir mit ihm an Behandlung durchführen im Rahmen der anästhesiologischen Versorgung. Wir wollen ihn auch über Risiken informieren. Dazu haben wir natürlich auch die forensische Pflicht, dass wir über das Risiko unserer Maßnahmen informieren. Aber für uns ist es natürlich auch wichtig, das Risiko zu erkennen, das der Patient mitbringt anhand seiner Begleiterkrankungen im Verhältnis zum geplanten operativen Eingriff auch, also was das chirurgische Risiko darstellt. Und dass man den letztendlich einschätzt, wie die Morbidität des Patienten mit dem Eingriff übereinander kommen.
Das heißt, wir versuchen den quasi vorher abzufangen und dem so ein bisschen zu erklären, was haben wir vor. Und was ich immer das eigentlich Interessante finde, was können wir denn für Konsequenzen aus diesem Gespräch ziehen? Mhm. Also was bedeutet das für uns und den Patienten, wenn wir mit dem gesprochen haben, was können wir noch ändern?
Ja, also wenn wir was ändern möchten, können wir das halt dadurch ermöglichen, dass wir den Patienten relativ früh kennenlernen, also im Behandlungsablauf, nicht am Tag vor der Operation, sondern mit einem deutlichen Vorlauf, also im Prinzip mit der Indikationsstellung für die Operation, sollte der Anästhesist mit ins Boot geholt werden, den Patienten sich anschauen, die perioperative Behandlung mit planen auch. Es war vor einigen Jahrzehnten noch so, dass wir am Vortag der Operation den Patienten aufgeklärt haben über das, was wir mit ihm vorhaben. Die OP-Indikation stand, der Termin stand, der Operateur hat sich Gedanken gemacht, ob er dem Patienten die operative Behandlung zumuten kann, wie das Risiko aussieht. Jetzt entwickelt sich natürlich die Gesellschaft dahingehend, dass die Demografie eine alternde Industriegesellschaft halt widerspiegelt in Deutschland. Die Patienten sind also im Durchschnitt älter, sind im Krankenhaus natürlich überrepräsentiert auch, weil es im Prinzip die alten Patienten sind, die häufiger Erkrankungen haben. Und das OP-Volumen nimmt halt auch zu. Wir führen sehr viele operative Eingriffe durch in Deutschland, vielleicht auch mehr als in anderen europäischen Ländern sogar. Das heißt, wir sind hier umgeben von immer mehr Patienten, immer älteren Patienten, die auch immer kränker sein können, weil wir auch sehr kranke Patienten heute noch operativ behandeln. Das ist natürlich auch angepasst. In der operativen Versorgung, dass man versucht, möglichst wenig invasiv zu operieren. Da verbessert sich einiges. Aber so die Schwelle, dass man sagt, man stellt die OP-Indikation nicht mehr, weil der Patient zu alt ist, die ja, spürt man kaum noch. Also beziehungsweise, da ist halt unsere Expertise gefragt als Anästhesist, dass wir tatsächlich unsere Einschätzung mit in die Waagschale werfen. Das war früher vielleicht anders. Der Operateur hatte eine klare Vorstellung von seinem Patienten, von der Konstitution, von dem Risiko, von dem, was den Patient erwartet. Und der Operateur hat abgewogen, ob das sinnvoll ist, in dem Alter eine große Bauchoperation, wie zum Beispiel eine Whipple-OP, durchzuführen.
Die Patienten werden immer älter, immer kränker. Und du hast so ein bisschen erklärt, wie das unsere Rolle verändert. Was würdest du sagen, was sind die wirklichen praktischen Maßnahmen, die wir am Patienten ergreifen, um das operative Risiko für den zu senken?
Naja, wir schauen uns den Patienten relativ systematisch an. Das heißt, es gibt auch aus den letzten Jahrzehnten immer wieder Leitlinien, die das eigentlich auch sehr systematisch behandeln und Empfehlungen geben, wie die Patienten zu beurteilen sind, also was man tun soll. Da gibt es schon ganz klare Algorithmen, bei welcher Eingriffskategorie, also bei welchem chirurgischen Risiko man Diagnostik benötigt, in Abhängigkeit natürlich von dem körperlichen Status des Patienten. Wie belastbar ist der Patient physisch? Also was kann er an Alltagstätigkeiten durchführen oder kann er sich gar sportlich betätigen, was natürlich immer eine sehr gute Negativprädiktion ist für Komplikationen. Das heißt, gut belastbare Patienten, selbst wenn sie begleiterkrankt sind, geben uns halt den Anhalt, dass sie kardial belastbar sind und demzufolge auch ein geringeres Risiko haben, hier kardiale Komplikationen im Rahmen der operativen Behandlung zu erleiden oder auch postoperativ im stationären Verlauf. Das heißt, wir versuchen möglichst systematisch vorzugehen. Wie gesagt, also unsere Expertise wird da halt immer mehr geschätzt, weil das heißt nicht so, könnt ihr den aufklären, sondern wie ist so die Risikoeinschätzung? Kann man den operieren? Also das ist, schwingt mittlerweile regelmäßig in der Frage mit. Das war vor 20 Jahren noch anders. Da hieß es halt hier, der muss noch aufgeklärt werden, der wird morgen operiert. Und dadurch, dass ich jetzt das in Leitlinien durch unsere Fachgesellschaft halt auch so etabliert hat, dass man da auch versucht, evidenzbasierte Algorithmen halt aufzustellen, ist das auch gut von allen Beteiligten anerkannt, muss man sagen. Das schwingt wenig Bauchgefühl mit in der Risikobewertung, sondern eher objektive Bewertungen anhand von Risikoscores. Der älteste ist vielleicht der ASA-Score, den man kennt, wo halt Systemerkrankungen des Patienten halt bewertet werden, ob die leicht sind, mittelschwer oder halt auch ständig lebensbedrohend mitschwingen im alltäglichen Risiko. Und zum anderen gibt es natürlich Risikoindizes, den Revised Cardiac Risk Index, wo verschiedene Komorbiditäten erfasst werden, wie die koronare Herzerkrankung, Herzinsuffizienz, Niereninsuffizienz, cerebrovaskuläre Erkrankung, insulinpflichtiger Diabetes, also alles Erkrankungen, die die Organsysteme halt auch beeinträchtigen, die auch miteinander interferieren. Zum Beispiel der herzinsuffiziente Patient, der auch eine Niereninsuffizienz hat, kann natürlich seinen Volumenhaushalt schlecht steuern, so dass sich solche Risiken auch potenzieren, also nicht nur aufaddieren, sondern wirklich exponentiell verstärken, wenn mehrere Organsysteme halt schlecht funktionieren. Das, wie gesagt, ist im Risikoindex sehr systematisch abgegriffen. Da gibt es eine Punktebewertung und das Risiko wird abgeschätzt. Der physikalische Status wird abgeschätzt anhand der körperlichen Belastbarkeit in metabolischen Äquivalenten. Da gibt es auch eine Kategorisierung, wo man den Patient einstufen kann. Also es geht halt immer mehr in die Richtung, man versucht Klassifikationen halt einzurichten, die dann zur Objektivität auch führen. Wenn wir merken, das OP-Risiko ist mehr als nur gering, dann schauen wir halt erstmal auf die körperliche Belastbarkeit, gucken auf die Risikofaktoren kardialerseits und wenn es da was geben könnte, ja, dann würden wir auch schon Blutentnahmen durchführen und sogenannte Surrogatparameter abnehmen. Für Herzinsuffizienz ist das das BNP, das Troponin für KHK, HbA1c für den Diabetes und natürlich Kreatinin für die Nierenfunktion. Das ist jedem ganz einleuchtend, aber die Werte haben wir nicht immer präoperativ. Deshalb ist das eine Maßnahme, das Blut abzunehmen, auch in unserer Ambulanz, um diese Surrogatparameter zu bestimmen, weil die auch dazu beitragen, dass wir zum Beispiel den Cardiac Risk Index besser erheben kann, weil die Niereninsuffizienz, die muss nicht unbedingt bekannt sein beim Patienten, dass das in der Anamnese in alten Arztbriefen drinsteht und trotzdem kann der jetzt mit einem erhöhten Kreatinin zu uns kommen. Das heißt, wir entdecken oft Komorbiditäten, die so nicht bekannt waren. Zumindest erheben wir den Verdacht darauf. Wir können dann in unserer Anästhesieambulanz, sind wir so gut aufgestellt, dass wir die EKGs selber schreiben können. Wir können ein transthorakales Herzecho durchführen, orientierend, beziehungsweise auch schon relativ differenziert auch Befunde erheben mit Quantifikation von Herzfunktion, also Pumpfunktion, Klappenöffnungsflächen. Das ist schon relativ differenziert, sodass der Patient im Gespräch mit dem Anästhesisten am Ende eigentlich eine sehr präzise Risikoevaluation bekommt.
Sehr schön. Das war jetzt ja schon ein großes Bild, wie wir den Patienten einschätzen. Vielleicht, um das ein bisschen konkreter zu machen, wenn sich hier jetzt ein Patient in der Prämedikationsambulanz vorstellt, der kriegt vorne einen Anamnesebogen, mittlerweile digital, und füllt das dann aus und kommt dann ins Gespräch. Was ist für dich, wenn du jemanden prämedizierst, neben dem medizinischen, also dass du den Patienten fragst, was hat er für Vorerkrankungen, du nimmst die auf, was sind so die wichtigen Aspekte, die du auf jeden Fall in jedem Prämedikationsgespräch abgedeckt haben möchtest?
Also der Patient soll schon merken, dass wir uns Gedanken machen über ihn als Person, über die Behandlung, die natürlich erforderlich ist oder gewünscht ist, die für den Patienten wichtig ist. Dabei aber auch nicht die Begleitrisiken außer Acht lassen. Also wir gucken uns das sehr gründlich an, bieten ihm die bestmögliche Sicherheit und den bestmöglichen Komfort. Und das soll der Patient schon merken, dass wir halt uns mit ihm persönlich beschäftigen und ihn persönlich in seinem Sinne und auch das natürlich auch in unserem Sinne gut vorbereiten, dass der wirklich gut durchs Krankenhaus geleitet wird und mit dem Ziel, dass er behandelt, gesund, schnellstmöglich nach Hause kommt, im besten Zustand. Und ich glaube, das ist für den Patienten auch die größte Beruhigung. Natürlich werden wir auch mitbefragt, ist das perioperative Risiko so, dass man die OP vertreten kann? Oder gibt es da Gründe, dass man dem Patienten was anderes raten sollte? Das ist in sehr seltenen Fällen nur der Fall, dass man sagt, das ist jetzt wirklich so extrem hoch das Risiko, invasiv zu behandeln, dass man dem Patienten vielleicht Alternativen auch aufzeigt. Aber ich denke, dass der Patient nach so einer gründlichen Risikoeinschätzung doch auch beruhigt ist, dass er weiß, der Arzt, dem ich mich anvertraue, und das ist in erster Linie auch der Anästhesist, weil der Patient in den Händen des Anästhesisten einschläft vor seinem Eingriff. Und das ist ja schon auch ein großes Vertrauen, was man aufbringen muss, weil man schon den Kontrollverlust dann auch hat. Und wenn der Patient das im Prämedikationsgespräch schon mitbekommt, dass unsere Abteilung sich kümmert um sein Wohlergehen, ist das, glaube ich, die beruhigendste Medikation, die man geben kann. Also besser als alle medikamentösen Hilfen mit Benzodiazepinen, die Angst lösen sollen. Ich glaube, dieses Vertrauensgefühl, was aufgebaut wird, darf man nicht unterschätzen.
Neben der Vertrauensbildung, was möchtest du medizinisch von dem Patienten noch wissen? Also Vorerkrankungen hatten wir. Welche Stellenwert haben für dich, ich sag mal, die Vornarkose, die Allergie, solche Sachen?
Ja, genau. Also gerade die Vornarkosen sind natürlich für uns ein guter Anhalt, welche Erfahrung der Patient mit Anästhetika vielleicht gemacht hat, ob er alles vertragen hat, ob er Übelkeit bekommen hat. Das sind halt keine Diagnosen, die in Arztbriefen drin stehen, aber das ist natürlich eine sehr individuelle Anamnese, die man im Gespräch erheben muss, auch anästhesiespezifisch. Und da kann der Patient natürlich auch ganz subjektive Eindrücke noch mit einbringen, zum Beispiel auch Angstsituationen, Nadelphobie, vielleicht auch Kälteempfinden nach der Operation, Shivering im Aufwachraum oder Übelkeit, Erbrechen. Das findet man in keinen Diagnoselisten sonst wieder. Das muss man tatsächlich auf die Narkose bezogen im Gespräch nochmal erheben.
In der letzten Folge zur Einleitung haben wir auch viel über Reflux gesprochen. Wie versuchst du das einzuschätzen? Weil das ja manchmal so ein bisschen, ja, ich habe jetzt Sodbrennen oder nicht, das ist ja nicht immer schwarz und weiß.
Genau. Also solche Dinge, wo die Kategorien halt schwierig sind oder wo es keine Klassifizierung für gibt, sollte man schon versuchen, das individuell zu erfragen. Wie häufig kommt das vor? In welchen Situationen kommt das vor? Ist das regelhaft jeden Tag? Ist das abhängig von der Nahrungsaufnahme? Wie sieht es im Schlaf nachts aus? Kann man flach liegen oder kommt es zur Regurgitation von Flüssigkeiten? Kommt es dann zu Hustenanfällen vielleicht, dass man so chronische Aspirationsgeschehen halt vermuten kann? Das ist natürlich ein Anhalt für uns und natürlich Vorerkrankungen, die mit Reflux vergesellschaftet sind, wie zum Beispiel Zwerchfellhernien. Oder auch bekannte Diagnosen aus einer Gastroskopie, also Refluxösophagitis, der Barrett-Ösophagus. Das sind natürlich Anhalte, die uns das Aspirationsrisiko natürlich ganz klar auch anzeigen.
Was würdest du bei dem Patienten noch untersuchen wollen oder wen würdest du untersuchen wollen? Also im Sinne einer körperlichen Untersuchung?
Ja, also die körperliche Untersuchung, die wir durchführen, die ist sehr fokussiert auch auf kardiopulmonale Belastbarkeit oder aktueller kardiopulmonaler Status. Man kann natürlich klinische Symptome bewerten, wie zum Beispiel pekteingenöse Beschwerden in Ruhe unter Belastung, sei es stabil oder progredient über größere Zeiträume auch. Wassereinlagerungen, also Ödemneigungen, die natürlich Anhalt auf Herzinsuffizienz sein können, können aber auch letztendlich venöse Insuffizienzen sein, die bei überwiegender Rollstuhlabhängigkeit auch natürlich zu Ödemen führen. Das muss nicht immer die Herzinsuffizienz sein. Also letztendlich ist interessant halt, wie lange stehen die Symptome schon im Raum? Sind die frisch aufgetreten? Sind die progredient? Sind die stabil? Wir fragen immer nach dem aktuellen Infektstatus. Gibt es Anhalt auf einen vorwiegend auch respiratorischen Infekt, der uns interessiert? Hustet der Patient? Hat er Schnupfen? Hat er Fieber? Wir würden dann auch bei jedem Patienten die Pulsoximetrie am Finger anwenden, dass wir die Raumluftsättigung messen, die Herzfrequenz. Wir entdecken halt Bradykardien und Tachykardien am Pulsoximeter, schauen, ob der Patient rhythmischen Herzschlag hat oder nicht. Häufig sind Vorhofflimmern schon bekannt. Da wundert mich die Arrhythmie natürlich nicht am Pulsoximeter. Da würde ich halt nur Bedenken haben, wenn das äußerst bradykard oder unkontrolliert tachykard der Fall ist. Da müsste man tatsächlich den Symptomen hinterhergehen und das weiter auch abklären oder optimieren.
Wenn man jetzt sagt, okay, das ist so ein bisschen die medizinische Seite, das Ganze hat ja noch einen rechtlichen Aspekt. Wir haben ja am Ende des Prämedikationsgesprächs, so der Patient denn in die Narkose einwilligt, unterschreiben wir beide was. Was sind da so die Rahmenbedingungen? Also ich möchte auf sowas hinaus, wie hat der Patient eine gewisse Bedenkzeit? Wen kann ich überhaupt aufklären? Wer kann da unterschreiben?
Also im individuellen Gespräch bekommt man schon einen guten Eindruck, ob der Patient weiß, warum er vor einem sitzt, was ihn in etwa erwartet an operativem Eingriff und ob er dazu eine Narkose haben möchte oder nicht. Also ich kann nicht erwarten, dass der Patient bis in die letzte Tiefe alle medizinischen Maßnahmen verstehen kann als Laie. Ich kann ihm versuchen, das verständlich zu machen, wenn er das sehr detailliert wissen möchte. Wenn ich den Patienten allerdings total überfrachte, dass ich halt mein Fachwissen bis ins Detail halt hier vor ihm ausbreite und dann ihn so umfangreich damit konfrontiere, dass er im Prinzip am Ende nicht die wichtigsten Dinge behält, dann hilft es dem Patienten nicht, weil er einfach überfordert ist. Er fühlt sich weniger gut informiert, als wenn er das, was ich ihm geschildert habe, verstanden hat. Auch mitnimmt, ab wann er nüchtern bleiben muss, wie er sich verhalten soll, welche Medikamente er weiternimmt, welche er absetzen soll. Ich versuche, dem Patienten grob darzustellen, welche Maßnahmen wir durchführen, welche Standardrisiken daraus erwachsen. Ich versuche, dem auch zu vermitteln, welche Risiken er selber mitbringt, ob er komplett gesund ist oder nicht. Das weiß der Patient meistens, aber ich weise dann halt auch schon darauf hin, auf Erkrankungen, die das Risiko erhöhen. Dennoch vermittle ich dem Patienten, dass wir diese Risiken berücksichtigen in der Art und Weise, wie wir ihn behandeln, wie wir ihn überwachen, während der Narkose, nach der Narkose, wie wir die Schmerztherapie durchführen, um ihm Komfort und auch Sicherheit zu bieten. Und letztendlich führt das halt auch zur Vertrauensbildung wieder, dass der Patient auf Risiken hingewiesen wird, aber ich möchte auch nicht den Patienten mit komplettem Beipackzettelwissen hier überfrachten, dass er am liebsten schreiend rausläuft und Angst hat, dann diese Tablette doch nicht zu nehmen. Das muss man, glaube ich, auch rausfinden. Gerade im persönlichen Gespräch merkt man, welches Aufklärungsbedürfnis der Patient hat. Und das ist auch eine Sache, auf die der Patient ein Recht hat, dass er letztendlich sein Aufklärungsbedürfnis auch selber mit steuern und artikulieren kann. Es gibt auch Patienten, die keine Aufklärung möchten. Die wollen sich durch Risiken nicht belasten. Ich biete die Aufklärung immer an, natürlich zu informieren. Wenn der Patient sagt, ich möchte es nicht wissen, ich möchte behandelt werden, alles andere belastet mich, macht mir Angst, dann ist das, glaube ich, auch ein Recht, das der Patient hat, das ich respektiere. Ich versuche mich von mir aus so kurz zu halten, dass die wesentlichen Aspekte halt transportiert wurden, dass der Patient das, was ich ihm erklärt habe, sich auch im Gedächtnis behalten kann, verstehen kann und somit auch sich gut informiert fühlt. Und ich lasse dann darüber hinaus auch noch Raum, dass er Fragen stellen kann, falls sich sein Aufklärungsbedürfnis nicht ausreichend, erschöpfend halt erfüllt habe.
Das heißt konkret, wenn der Patient jetzt halt nicht 2 Wochen vorher oder Monate vorher, wie wir uns das wünschen, zur Prämedikation kommt, was ist der für dich der letzte Zeitpunkt, wo jetzt für eine größere Operation, ich sag jetzt mal, die neue Hüfte soll da rein, das Gespräch stattfinden muss, damit das eine rechtlich wirksame Aufklärung ist für einen elektiven Eingriff, wo der Patient auch ausreichend Bedenkzeit hatte?
Ja, ist eine sehr gute Frage, weil das forensisch gesehen nirgendwo so absolut in Stunden, Tagen bemessen niedergelegt ist. Man geht davon aus, dass der Patient vor einer großen Operation, die ein hohes Risiko darstellt, am Abend vor der Operation schon zu kurzfristig aufgeklärt ist. Also er sollte schon, man sagt halt am Tag vorher 24 Stunden Bedenkzeit, also er sollte schon spätestens im Laufe des Vortages der Operation frühzeitig aufgeklärt werden, dass er wach ist, geistig halt auffassungsfähig, das verarbeiten kann, dass er Fragen stellen kann, dass er entscheiden kann, ich bin mir nicht sicher oder ich bin dabei, ich willige sofort ein. Das muss man dem Patienten einräumen. Man räumt dem Patienten sowieso ein, dass er diese Einwilligung jederzeit widerrufen darf. Also das muss man auch klar so formulieren. Also der darf seine Meinung ändern. Also er mit Vertragsunterschrift verpflichtet er sich ja nicht, sondern gibt uns die Legitimation, ihn behandeln zu dürfen. Das ist also mehr für uns so, um uns die rechtliche Sicherheit zu geben, dass wir die Unterschrift als Bestätigung haben. Ich möchte so behandelt werden, wie das mir geschildert wurde.
Ich finde das immer ganz hilfreich für mich selber, um das so ein bisschen unterzukondensieren. Natürlich versuchen wir in der Prämedikation, den Patienten vollständig zu erfassen. Aber wenn du jetzt in einer anderen Situation bist, ich sag mal, du hast Dienst und da kommt der Patient, der muss jetzt innerhalb von einer Stunde operiert werden, der ist aber wach und du kannst den Sachen fragen auf dem Weg in den Saal. Das finde ich immer recht aufschlussreich, gerade was erfahrene Kollegen da fragen, weil für mich bedeutet das, das sind die Dinge, die wirklich wissen wollen. Ja, also es ist ja häufig so, wir erfassen viel, aber der Patient, der jetzt irgendwie eine Aortendissektion hat, ob der jetzt eine Niereninsuffizienz hat oder nicht, ist ja jetzt nicht entscheidend für den operativen Eingriff oder für das, was wir in der Einleitung machen. Was sind da so die 3, 4 Fragen, die du auch dem Notfallpatienten, so denn die Zeit dafür ist, auf jeden Fall stellst?
Man fragt natürlich den Notfallpatienten nach der letzten Nahrungsaufnahme. Ich würde immer nach Allergien fragen. Ich frage nach Aspirationsrisiko, also Refluxerkrankungen, die bekannt sind. Ich schaue mir den Patienten natürlich klinisch an. Wie sieht die Mundöffnung aus? Wie habe ich den Atemweg einzuschätzen? Gibt es Anhalt für Herzerkrankungen anhand von Ödem, Zyanose? Wie auch immer. Man hat ja ein klinisches Bild, wenn der Patient vor einem ist. Man hat wenig Zeit, diagnostisch erschöpfend alles zu untersuchen noch. Laborwerte sind mitunter nicht mehr da, bis auf eine Blutgasanalyse, die man vielleicht bei der Anlage des Zugangs noch durchführen kann, dass man zumindest weiß, mit welchem Hämoglobinwert startet man, wie ist der Elektrolytstatus. Da hat man wenig Zeit, wenn die operative Behandlung zeitdringlich wirklich auch umzusetzen ist, um den Patienten vor anderen Schäden zu bewahren. Letztendlich fragt man natürlich auch, wie haben Sie die Vornarkosen vertragen? Gab es da irgendwas, was nicht gut war? Aber im Prinzip genau sind das so die wichtigen Dinge.
Und wenn du etwas mehr Zeit hast, da haben wir eben noch nicht drüber gesprochen, was glaube ich auch sehr wichtig ist, der Atemweg. Was schaust du dir in der Prämed-Ambulanz an und was sind vielleicht die Sachen, die eher operationsspezifisch sind? Also wir haben ja schon, ist ja schon so ein bisschen angeklungen, okay, wir schauen uns das operative Risiko an, aber es gibt ja auch operative Aspekte. Also zum Beispiel, der in der MKG braucht vielleicht den Atemweg durch die Nase, während der kleinere Eingriff mit der Lama durchgeführt wird. Was kannst du dazu ja vielleicht mitgeben, was man sich da angucken soll und was man nicht verpassen darf, wenn man den Atemweg in der Prämed einschätzen möchte?
Also was wir natürlich auch im Rahmen des Narkoseprotokolls dokumentieren bei jedem Patienten, ist die Mundöffnung, ob die möglich oder eingeschränkt ist, die Beweglichkeit der Halswirbelsäule, also alles, was wir brauchen, wenn wir den Patienten einleiten, vielleicht eine suffiziente Maskenbeatmung hinbekommen müssen und die Möglichkeit zur Laryngoskopie haben müssen. Also es ist tatsächlich dann der Kiefer, den man sich anschaut, auch die Konfiguration, ob es da eine Retrokonatie gibt. Anamnese ist interessant in so einem Fall. Hat der Patient im Rahmen von Vornarkosen vielleicht problematischen Atemweg schon gehabt? Schnarcht der Patient? Hat er ein Schlafapnoe-Syndrom, was vielleicht auch für eine gewisse Enge des Atemweges sprechen könnte? Gibt es Einschränkungen, was jetzt akut die Atemtätigkeit auch anbetrifft? Ist er respiratorisch kompromittiert? Und ansonsten schaut man natürlich den Zahnstatus an, den man dokumentiert, aber auch natürlich dafür sorgt, dass gegebenenfalls Zahnprothesen entfernt werden vor Einleitung. Wackelzähne sollte man sich anschauen, dokumentieren und Acht geben, dass da natürlich nichts aspiriert wird.
Wenn wir jetzt einmal auf die Sachen schauen, die wir dann noch quasi beeinflussen können, da ist für mich immer die Frage, welchen Patienten müssen wir denn wirklich in der Vollnarkose operieren und für welchen Patienten können wir vielleicht ein etwas weniger invasives Verfahren wählen? Sei das jetzt ein rückenmarksnahes Verfahren oder ein Plexusblock, sage ich jetzt mal. Vielleicht kannst du uns groben Überblick geben, für welche Patienten kommt das überhaupt in Frage? Was sind die patientenseitigen Voraussetzungen? Und ja, was sind die operativen Voraussetzungen? Also man kann ja jetzt schwerlich eine große Darmoperation mit einem rückenmarksnahen Verfahren begleiten.
Genau, also es gibt natürlich gewisse Limitierungen durch den OP-Situs an sich, also ob man das, ob man diesen Situs ausreichend mit örtlicher oder regionaler Anästhesie betäuben kann in OP-Qualität, also nicht nur in schmerztherapeutischer Qualität, sondern wirklich bis zur Anästhesie, die dann halt zur Durchführung der Operation reicht, betäuben kann. Letztendlich, das größte Kriterium ist auch natürlich, dass der Patient mit der Art und Weise der Behandlung einverstanden ist. Der muss sich darauf einlassen. Der braucht nicht das Gefühl, dass er wach ist und eine Operation mit zuschaut am eigenen Leibe. Das ist natürlich nicht der Fall. Der Patient sieht seinen Situs nicht und er kann auch natürlich Sedativa dazu bekommen, die ihn auch so ein bisschen abschirmen, was jetzt die Vigilanz anbetrifft, dass man ihn da unterstützen kann, falls da Ängste oder Vorbehalte bestehen. Ansonsten, ja, was sehr interessant ist natürlich, dass die Frage stellt sich immer wieder auch in Anbetracht auf das Delirrisiko. Postoperatives Delir ist ein großes Thema, ist die häufigste Komplikation älterer Patienten, die auch wirklich dann mit einem beeinträchtigten Behandlungsoutcome einhergeht, also verlängerte Verweildauern, aber auch wie man hier rauskommt, ob man pflegebedürftig wird, ob es sogar zur Intrahospitalmortalität führt oder reduzierter Lebenserwartung und kognitivem Fortbestehen halt, ob dann eine Demenz vielleicht auch ja losgetreten wird. Da gibt es interessanterweise keine harten Daten dazu, dass sich jetzt die allgemeine Anästhesie mit der Regionalanästhesie unterscheidet. Das heißt, wir können nicht sagen, dass die Vollnarkose gefährlicher ist für das Delir. Wenn ich einen alten Patienten habe, der deutlich gestresst ist durch die operative Maßnahme, der Angst hat, der vielleicht bei einer nicht ganz optimalen Regionalanästhesie auch Stress hat, muss ich mir gut überlegen, ob ich nicht ihn aufgrund seiner koronaren Herzerkrankung lieber ganz vom Stress abschirme durch eine allgemeine Anästhesie, weil er einfach stressfreier dann schläft, abgeschirmt ist. Den Kreislauf kann ich während der Regionalanästhesie, aber auch während der Allgemeinanästhesie regulieren durch Katecholamine, Vasopressoren. Ich habe es ja in der Hand durch Narkose und Kreislaufsteuerung. Das heißt, ich kann ihn da schon sicher durchbringen. Das kann oft auch Stress nehmen.
Wenn wir jetzt auf die postoperative Versorgung schauen, eben war schon angeklungen der Unterschied, du hast gesagt, wir wollen eine Anästhesie erreichen im Gegensatz zur Schmerztherapie. Das ist ja auch was, was wir vorher planen. Welche Patienten schließen wir da ein, dass wir sagen, die begleiten wir auch nach der Operation im Rahmen einer Schmerztherapie weiter? Und wie sieht das konkret aus? Was können wir da anbieten?
Wir haben natürlich Erfahrungswerte von bestimmten Eingriffen, ob die Patienten zu erwartende große Schmerzen haben in dem weiteren stationären Behandlungsverlauf. Da kann man abschätzen, ob das durch Medikation, durch die Stationsärzte gut abgedeckt werden kann, durch eine Bedarfs- oder Dauermedikation, die von der Station appliziert wird. Wenn wir den Eindruck haben, dass der Patient wirklich sehr engmaschig Schmerzmittelbedarf hat oder sogar kontinuierlichen Bedarf hat, dann würden wir natürlich intravenöse Analgesiepumpen halt empfehlen, die von uns dann mitbetreut werden durch mindestens 2 Visiten pro Tag, dass die unsere Schmerzambulanz dort mittätig wird, den Patienten unterstützt, der im Prinzip seine Schmerzpumpe mit steuern kann natürlich. Es gibt natürlich auch kontinuierliche Flussraten, dass der Patient dauerhafte Medikamentengabe hat, aber auch immer wieder durch Bedienen der Schmerzpumpe Bolusgaben anfordern kann, wenn Schmerzspitzen im Prinzip die Analgesie überschreiten. Das heißt, man muss den Patienten anleiten, er muss auch dazu in der Lage sein, das kognitiv umsetzen zu können. Das ist aber, glaube ich, auch durch diese Visiten halt gut zu erreichen, wenn man ihn begleitet. Wenn wir natürlich Regionalanästhesieverfahren durchführen, sei es auch vielleicht mal sogar als alleiniges Verfahren ohne Vollnarkose, ist der Patient natürlich am Ende der Operation erstmal komplett schmerzfrei. Das ist der große Vorteil von den Regionalanästhesieverfahren. Man fährt aus dem Saal, der Patient ist noch anästhesiert. Der hat keine Schmerzempfindungen. Wir haben dann natürlich Verfahren, die wir mit einer Einmalgabe halt durchgeführt haben, also Einmalgabe von Lokalanästhetikum während oder kurz vor der Operation. Und wir haben aber auch Katheterverfahren, das war im Prinzip sehr dünne Katheter in Nervennähe belassen, die auch auf der Station weiter befahren werden können, sodass da eine kontinuierliche Gabe von Lokalanästhetika erfolgen kann. Beide Varianten sind möglich. Manchmal kombinieren wir sogar, dass wir diese Einmalgabe im Rahmen der Operation auf der Station ablösen von einem intravenösen Schmerzmittelverfahren, was wir dann in Pumpenform dem Patienten zur Verfügung stellen als Infusionspumpe und durch die Visite auch mit betreuen.
Gerade bei den Regionalanästhesieverfahren und bei den rückenmarksnahen Verfahren heben wir immer sehr auf die Gerinnung ab, weil wir Angst davor haben, dass wir eine Blutung in der Nähe des Rückenmarks erzeugen. Grundsätzlich, wie schätzt du in der Prämedikation die Gerinnung des Patienten ab und was sind da so die Cut-offs für dich, wo du sagst, wenn wir ein rückenmarksnahes Verfahren dem Patienten anbieten wollen, dann muss der diese Gerinnungskriterien erfüllen?
Genau, also so wirklich relevant, dass wir Angst haben vor bleibenden Schäden, ist das bei rückenmarksnaher Regionalanästhesie, bei den peripheren Nervenblockaden, sofern die halbwegs oberflächlich noch sind, die Nerven, haben wir eigentlich keine besonderen Ansprüche an die Gerinnungssituation, zumal wir auch diese Nervenblockaden mit einer Ultraschallkontrolle durchführen, also auch wirklich Gefäßpunktionen unter Sicht halt auch vermeiden möchten und können auch in der Regel. Das ist ein sehr sicheres Verfahren durch die Zuhilfenahme des Ultraschalls. Bei der rückenmarksnahen Punktion ist es halt so, dass wir natürlich da keine Sicht haben. Wir punktieren in einem sehr sensiblen Bereich, der auf Hämatome natürlich auch dramatisch reagieren könnte, dass das Rückenmark geschädigt wird durch Epiduralhämatome, die sich dann vielleicht auch sekundär infizieren können. Da gibt es Ansprüche an die Gerinnung, die sind in Leitlinien auch festgehalten. Da gibt es schon mehrere Revisionen wieder, also das wird regelmäßig immer wieder aufgearbeitet. Du hattest ja eben gefragt, gibt es da Grenzwerte? Man kann sich 50, 50, 100 merken. Ein Quick von 50, der sollte nicht unterschritten werden. Die PTT von 50 sollte nicht überschritten werden. Und die Thrombozytenzahl unter 100.000 sollte auch nicht unterschritten werden. Wir haben natürlich regelmäßig auch geburtshilfliche Patientinnen zur Sektio, die eine Spinalanästhesie als Verfahren der Wahl bekommen sollen zur Sektio. Die kommen manchmal im Dienst als sogenanntes HELP-Syndrom natürlich kurzfristig auf den OP-Plan. Das heißt, wir haben hier einen zu erwartenden Abfall der Thrombozytenzahlen. Das kann sehr dynamisch sein. Da wollen wir halt auch einen sehr aktuellen Wert noch haben der Thrombozyten. Da muss man auch abwägen, wenn man die 100.000 Thrombozyten unterschreitet, vielleicht in Ausnahmefällen, kann das sinnvoll sein, weil wir das Aspirationsrisiko umgehen. Die Spinalanästhesie ist unserer Ansicht das sicherste Verfahren für die Sektio in Anbetracht auf den Aspirationsschutz. Und zum anderen ermöglicht es natürlich den Müttern, die Geburt zu erleben. Also das ist schon ein hohes Gut, was wir natürlich umsetzen möchten. Andererseits wollen wir natürlich kein spinales Hämatom haben, so dass wir da in so einem Fall abwägen, in Ausnahmefällen auch die 100.000 Thrombozyten mal unterschreiten würden, weil die Spinalnadel sehr, sehr dünn ist, kaum Trauma setzt durch die Punktion. Da sind die TUI-Nadeln schon etwas größer, mit denen wir den Periduralkatheter anlegen würden. Da ist das Blutungsrisiko sicherlich etwas höher als bei einer Spinalanästhesie.
Wenn wir jetzt patientenseitigen Gerinnungsstörungen anschauen, sondern viele kommen ja auch mit einer iatrogenen Gerinnungsstörung, also Heparin, Plättchenhemmung, was auch immer. Was sind für dich die Pitfalls für den Anästhesisten? Ich meine, zum Glück sind ja die operativen Kollegen aufgrund ihres eigenen Blutungsrisikos da sehr geprimed, das zu monitoren. Aber wo würden wir sagen, da wünschen wir uns eine Pause, ein Bridging für ein PDK zum Beispiel?
Ja, interessant wird es immer, wenn da Substanzen kombiniert werden zum Beispiel. Das steht auch in unserer hauseigenen SOP so drin, den Leitlinien entnommen natürlich, dass wenn der Patient die Dauermedikation mit ASS halt einnimmt, ist das per se erstmal keine Kontraindikation für eine rückenmarksnahe Regionalanästhesie, selbst wenn er das ASS durchnimmt. Interessant wird jetzt die Kombination von ASS mit niedermolekularen Heparinen, die eine Halbwertszeit haben, die sich durch gleichzeitige Aspirineinnahme so ein bisschen verlängern kann, beziehungsweise die Gerinnungshemmung durch die Kombination ist halt das Problem, so dass wir diese niedermolekularen Heparine deutlich frühzeitiger absetzen müssten, wenn gleichzeitig Aspirin eingenommen wird. Sehr schwer einzuschätzen sind auch die neuen oralen Antikoagulantien, die natürlich mit einer sehr kurzen Halbwertszeit auch werben, seien leicht steuerbar, besser als Makumar, was ja natürlich so Vitamin K abhängig auch dann ist. Nichtsdestotrotz gibt es auch bei den sogenannten neuen, also den NOACs, Abhängigkeiten von der Nierenfunktion je nach Präparat. Die sind auch relativ schwer zu monitoren mit den Standardgerinnungswerten, also Quick-PTT erfasst das nicht immer unbedingt. Die können reduziert sein, aber geben uns keinen so ganz exakten Anhalt auf die Restwirkung dieser Substanzen. Da gibt's Spezialuntersuchungen wie die Etacrin-Clotting-Time, die selten durchgeführt wird. Aber das ist nicht immer so ganz einfach, dass man da vielleicht noch etwas zurückhaltender ist, wenn man sehr nah an die Intervalle kommt, dass man die nicht unterschreitet.
Wenn wir schon darüber sprechen, was für Medikamente wir den Patienten vielleicht für die OP gerne absetzen würden. Gibt es da außerhalb der Gerinnungsschiene noch was, wo wir auch für eine Allgemeinanästhesie sagen, nehmen Sie das vielleicht 48, 24 Stunden nicht?
Also vorsichtig sind wir natürlich bei insulinpflichtigen Patienten, dass wir da im Rahmen der Nahrungskarenz keine Hypoglykämien erleiden, die uns doch deutlich gefährlicher als eine kurzzeitige Hyperglykämie erscheinen. Das Insulin ist natürlich anzupassen an die Nahrungskarenz. Auch orale Antidiabetika spielen da eine Rolle. Es gibt Substanzen, auch diese neuen oralen Antidiabetika, die mittlerweile zur Adipositas-Behandlung eingesetzt werden. Das Semaglutid zum Beispiel verzögert die Magen-Darm-Passage, was uns natürlich Probleme beim Aspirationsrisiko machen kann. Wir sehen auch, dass da der Säure-Base-Haushalt von beeinflusst wird. Sehen wir bei unseren Intensivpatienten, dass die dann doch auch tendenziell zu einer Übersäuerung des Blutes neigen bei diesen Präparaten. Ansonsten geben wir überwiegend alle Medikamente weiter, außer den Gerinnungshemmer. Und kreislaufwirksame Substanzen setzen wir dann ab, wenn wir einen großen Blutverlust erwarten. Große Volumenverschiebungen, also dass es zu Hypotensionen kommen kann durch Flüssigkeitsumverteilungen. Oder wenn wir Spinalanästhesie durchführen möchten und damit einer Vasoplegie auch rechnen. Da würden wir Angiotensin-Antagonisten absetzen und ACE-Hämmer, da die im Prinzip die Reaktion auf die Vasoplegie natürlich, also die Kompensationsmechanismen natürlich einschränken.
Für eine größere OP ist, als ich hier angefangen habe, unter den jungen Anästhesisten immer so gewesen, ja, sicherheitshalber habe ich mal alles aufgeklärt. So. Was natürlich, was man verstehen kann, glaube ich, dass man nichts verpassen möchte, in dem Sinne, dass man den Patienten für eine Operation vorbereitet und der Anästhesist, der dann später die Narkose durchführen möchte, den Patienten natürlich aufgeklärt haben möchte für die Maßnahmen, die er durchführen muss für die Narkose. Auf der anderen Seite beunruhigt man den Patienten natürlich, wenn man dem etwas aufklärt, was er definitiv nicht brauchen wird. Vielleicht kannst du da so ein bisschen, ja, ich sag mal, einen Anhalt geben, welche Patienten und welche Operationen erfordern von uns, zum Beispiel ein erweitertes hämodynamisches Monitoring jetzt über eine invasive Blutdruckmessung, also ein Arterienkatheter, oder die Anlage eines ZVKs und bei welchen Patienten würdest du sagen, das brauchen wir da nicht aufzuklären?
Naja, wenn ich davon ausgehe, dass der Anästhesist vielleicht unerfahren ist und die OP nicht so hundertprozentig einschätzen kann und da so im Zwiespalt ist, dann finde ich, kann man schon den Patienten über Invasivitäten aufklären, muss ihn aber auch klar machen, dass das optional erfolgt, wenn es benötigt wird, was oft im Rahmen des intraoperativen Verlaufs erst deutlich wird. Wir würden halt alles tun, was dem Patient nützen würde. Wissen, dass wir Risiken bei der Anwendung haben, mit denen wir schaden können. Also der Patient muss schon wissen, dass alles, was wir tun, immer zum Wohle des Patienten Nutzen-Risiko abgewogen wird. Das heißt, Invasivitäten brauche ich natürlich regelhaft in der Herzchirurgie. Brauche ich bei intratorakalen Eingriffen, brauche ich bei großer Darmchirurgie, Leberchirurgie, also überall da, wo es bluten kann oder zu hämodynamischen Schwankungen kommen kann. Auch in der orthopädischen Chirurgie halt, große Endoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie, da sind Blutverluste nicht ausgeschlossen, sodass man sich da auch eher über ein gutes, engmaschiges Monitoring im Prinzip halt freuen würde. Wie gesagt, dem Patienten muss das klar sein, dass wir eher für mehr aufklären, was nicht immer unbedingt erfolgen soll, aber er kann getrost sein, dass der Anästhesist, der die Narkose macht, das in seinem Sinne auch abwägt.
Wenn wir den Begriff Prämedikation angucken, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen ja, aus dem Zusammenhang, aber was mich immer verwirrt hat als Student, Prämedikation bezeichnet ja zum einen das Gespräch, also der Patient kommt in die Prämedikation und je nachdem geben wir dem Patienten eine Prämedikation mit. Vielleicht kannst du einmal erklären, was ist das Zweite, was wir dem Patienten mitgeben und wem geben wir das mit und warum?
Genau, also mit Prämedikation meinen wir eigentlich ein Medikament, das wir verabreichen. das Gespräch, was wir hier durchführen, würden wir als präoperative Evaluation bezeichnen und auch Aufklärung. Also natürlich, wir evaluieren die Risiken, wir evaluieren das bestmögliche Verfahren, also die Behandlung für den Patienten, und wir klären auf die Prämedikation, also dass wir, was wir dem Patienten an Medikamenten vor dem Eingriff geben möchten. Das sind eventuell Substanzen, die ihn beruhigen, also Anxiolytika, das sind klassischerweise Benzodiazepine. Da verwenden wir das Midazolam aufgrund der Wirkungsdauer, die gut steuerbar ist. Wir wollen halt keine Patienten, die dann wirklich den ganzen Tag noch diese Benzodiazepinwirkung mit sich tragen und postoperativ dann überlang müde sind durch die Kombination eines langwirksamen Benzodiazepins mit den Narkotika. Also das Benzodiazepin, was wir als Prämedikation verabreichen, wollen wir erreichen, dass der Patient in dem Zeitraum vom Abruf auf der Station bis in den OP-Saal, wo es vielleicht auch nochmal in der Holding zu Wartezeiten kommt, dass er in dieser Phase gut abgeschirmt ist, gedämpft, Anxiolyse erfährt, auch vielleicht gerne nochmal einschläft vor dem Eingriff. Und nach der Operation soll das Benzodiazepin aber nicht mehr wirken. Das heißt, wir nehmen das Midazolam in der Vorstellung, das passt von der Kinetik am besten. Ist oft schwierig abzuschätzen, ob wir es ausreichend dosieren, zu hoch oder zu niedrig, weil es in der Regel auf den Stationen oral verabreicht wird als Tablette und weil die Magen-Darm-Resorption natürlich sehr unterschiedlich ist bei den Patienten. Es unterscheidet sich natürlich der Herzpatient oder der Patient in der vor der Augen-OP vom Patienten, der jetzt zum Magen-Darm-Eingriff kommt, vielleicht, der da sowieso beeinträchtigt ist in der Resorption. Von daher ist es eigentlich gar nicht so gut steuerbar, diese Benzodiazepine oral zu sich zu nehmen, ist aber das Verfahren, was sich in der Praktikabilität jetzt durchgesetzt hat, weil die Stationen halt per Osmedikation verabreichen und keine intravenösen Benzodiazepine. Liegt zum einen daran, dass die vielleicht noch gar keinen Zugang haben, die Patienten, über den man IV applizieren könnte, und zum anderen denkt man natürlich auch, wenn man IV sediert, dass da die Überwachungspflicht natürlich so ein bisschen eher vonnöten ist, dass man das in einem Bereich tun sollte, wo der Patient engmaschig auch begleitet wird durch Überwachung der Vitalzeichen.
Und bei Kindern, also ich finde das immer jemandem, der vielleicht aufgeregt ist, mit dem man normal sprechen kann, weil er ein Erwachsener ist. Es ist natürlich schöner für den Patienten, wenn er jetzt ohne Angst in den Eingriff geht. Aber gerade bei Kindern ist es ja manchmal so ein bisschen, die sind schwieriger davon zu überzeugen, dass das jetzt sinnvoll ist, was man da mit ihnen vorhat, weil sie davor Angst haben und vielleicht je nach Alter auch nicht den Umfang des Eingriffs verstehen. Wie würdest du Kinder, ich sag jetzt mal, vielleicht auch nach Altersklasse getrennt prämedizieren?
Ja, bei Kindern ist tatsächlich so, dass sie von der Kognition her der Risikoerfassung oder Risikotoleranz oder auch von der Toleranz der Maßnahmen, die da so kommen, natürlich auf einer ganz anderen Ebene sind. Da kommt man oft mit rationalen Erklärungen nicht so weit. Wenn Ängste da sind, dann kann man die auch oft nicht wegreden bei Kindern. Man kann da natürlich präemptiv mit Benzodiazepiden auch tätig werden. Es gibt aber auch eine Reihe von anderen Maßnahmen, die man ergreifen kann, dem Kind die Angst zu nehmen. Das ist die Begleitung durch die Eltern. Das sind Begleitung durch Kuscheltiere. Das sind zum Beispiel die Nutzung von Smartphones, wo das Kind irgendwie ein Video Lied oder ein Spiel halt sich anschauen kann, wo die Kinder mit ihrer Aufmerksamkeit abgelenkt sind von diesen Ängsten. Das funktioniert ganz gut, sogar während der Anlage eines IV-Zugangs. Wenn das Kind aufs Handy schaut, ist das oft so, dass es so fokussiert ist, dass es die Anlage des Zugangs gar nicht mehr wahrnimmt. Hilfreich ist natürlich dann, wenn die Haut vorher mit Emla-Pflaster betäubt wurde, dass auch da kein Schmerzreiz entsteht. Aber zumindest ist das Kind vielleicht auch von der Nadel abgelenkt, dass er nicht fokussiert wird. Da kommt jetzt der Pieks und zieht dann die Hand schon mal prophylaktisch weg. Das kann funktionieren, das kann man ausprobieren, wenn da alle Stricke reißen. Ist natürlich, dass die Dormicum-Gabe als Saft bei Kindern typischerweise eine gute Variante. Wir haben das im ambulanten Setting aber auch gemerkt, dass das oft durch die Atmosphäre, die man schafft, durch kompetente Mitarbeiter, die erfahren sind in der Kinderanästhesie, die Ruhe ausstrahlen, die Kinder führen oder auch ablenken können, oft auch ohne Dormicum funktioniert und auch häufig dann nach dem Eingriff von Vorteil ist, wenn das Kind einfach adäquat wieder wach ist, die Eltern wahrnimmt und nicht in so einem Dormicum-Rausch vielleicht gar nicht so glücklich ist.
Wir haben ja jetzt gerade schon mal so ein bisschen die Eltern angesprochen, Begleitung durch die Eltern. Wenn man Kinder prämediziert, im Sinne von präoperativ evaluiert, dann sind die Eltern ja in der Regel dabei. Wir brauchen ja von denen eine Unterschrift, respektive Unterschriften. Wie ist es jetzt? Also man hört viel, für welchen Eingriff braucht man beide Eltern, für welche Narkose braucht man beide Eltern und ab wann kann das Kind respektive junger Erwachsener vielleicht auch selber einwilligen und in welchen Eingriff?
Also wenn man darüber nachdenkt, ob beide Eltern unterschreiben sollten oder nicht, kann man so tendenziell sagen, je größer und relevanter der Eingriff ist, je höher das Risiko ist, sollte man vielleicht die Zustimmung beider Eltern auch dokumentieren. Auf den Aufklärungsbögen, die wir verwenden, ist das so formuliert, dass bei Abwesenheit eines Elternteils das vorausgesetzt wird, dass das abwesende Elternteil mit der Einwilligung des anwesenden Elternteils einverstanden ist, dass man da eine Linie geht, dass man die Einverständnis auch voraussetzen kann trotz Abwesenheit. Wenn es natürlich im familiären Umfeld da auch vielleicht durch getrennte Haushalte oder Trennungssituationen unklar bleibt oder auch das Sorgerecht geteilt ist, dann kann man aus forensischer Sicht natürlich eher empfehlen, wirklich beide Parteien, wenn die nicht im Einvernehmen dann nachweislich handeln, das dokumentieren zu lassen von beiden.
Und ab wann darf der junge Mann oder die junge Frau selber unterschreiben?
Ja, ist schwierig. Im Prinzip Geschäftsfähigkeit beginnt ja ab 14 Jahren, dass man bedingt geschäftsfähig ist, auch im rechtlichen Sinne. Das betrifft ja auch andere Lebensbereiche. Wenn Kinder das verstehen können, dürfen die auch gerne bei mir mit unterschreiben. In Notfallsituationen, wenn man zeitkritisch handeln muss, muss man natürlich auch im Sinne der Kinder handeln. Die sind zumeist in Begleitung der Eltern, aber nicht immer. Denkbar ist auch, dass die Kinder per Rettungsdienst ins Haus kommen, die Eltern auf dem Wege in die Klinik und gut, Kontaktaufnahme ist sicherlich sinnvoll, dass man versucht, die Eltern telefonisch zu erreichen. Da kann man aber sicherlich in der Notfallsituation auch mal davon abweichen, wenn es medizinisch notwendig ist. Ansonsten, wenn die Eltern sowieso dabei sitzen in der Ambulanz im Gespräch, würde ich sie auch unterschreiben lassen. Ich würde mir auch bei einem gut sortierten Kind, das eine feste Meinung hat, würde ich mit unterschreiben lassen. Da ist es auch so, je relevanter der Eingriff ist, desto besser ist es, dass alle Beteiligten einverstanden sind. Schadet nicht, wenn man das dokumentiert.
Vielleicht gehen wir noch einmal so ein bisschen auf die apparative Schiene ein. Das ist jetzt schon so ein paar Mal angeklungen. Also wir wollen bei Risikopatienten Blut abnehmen. Gleichzeitig erfahren wir ja aber schon viel durch die Anamnese. Jetzt gibt es ja gerade im Krankenhaus mannigfaltige Möglichkeiten, den Patienten in irgendwelche Richtung abzuklopfen. Ja, also theoretisch, wenn wir das wollten und die Radiologen uns lassen würden, könnten wir ja jedem Patienten zum Beispiel einen Röntgenthorax machen vor der Operation. Wäre das indiziert? Wäre das sinnvoll? Beziehungsweise welche Befunde lassen einen vielleicht in der Anamnese aufhorchen, dass man sagt, okay, da machen wir nochmal eine Lungenfunktionsuntersuchung, um vielleicht irgendwas noch rauszufinden? Und wo ist die Anamnese ausreichend?
Also die Anamnese führt natürlich immer unsere Entscheidung auch so ein bisschen. Das wird dadurch geleitet, durch die Anamnese. Also dass man sagt, dass man aufgrund eines gewissen Alters gewisse Untersuchungen machen sollte, ist das eigentlich nicht mehr so. Das gab es mal die Zeit, dass es da klare Tabellen gab, ab 40 Jahre das EKG, ab 60 Jahren der Röntgenthorax. Die Leitlinien der letzten Jahrzehnte haben das individualisiert. Das sind Leitlinien zur präoperativen Evaluation nicht herzchirurgischer Patienten, nennen sich die. weil bei den Herzchirurgen schon sowieso die kardiologische Diagnostik erfolgt ist zur OP-Indikation. Da gibt es eigentlich für uns kaum irgendwelches Diagnostikum, was da übrig ist noch, weil die Patienten einfach operativerseits so aufbereitet werden. Ja, was würde uns dazu veranlassen, einen Röntgenthorax zu machen? Natürlich die Klinik. Also wenn ich denke, der Patient hat einen Atemwegsinfekt oder Pleuraergüsse, irgendwelche pulmonalen Erkrankungen, die ich anhand der Klinik wahrnehmen kann oder durch Auskultation den Verdacht vielleicht habe, da kann ich natürlich das Röntgenbild indizieren, so falls mir das mehr Informationen bringt und dann auch eine Entscheidung nach sich zieht, zum Beispiel, ob ich die Operation durchführe oder absetzen muss, ob ich eine Antibiose geben muss bei einer Pneumonie oder ob ich eine Bülow-Drainage legen muss beim Pleuraerguss. Es sollte halt immer dahinter stehen, auch eine Art von Entscheidung, die ich anhand dieser Diagnostik treffen kann. Klar, manchmal ist es auch so, um etwas auszuschließen. Ist ja auch ein Wert, den die Untersuchung dann hat, zum Ausschluss einer Pneumonie. Ich kann den Patienten gefahrlos operieren. Dann hat es keine medizinische Maßnahme, die es nach sich zieht, aber letztendlich durch den Ausschluss ermöglicht natürlich die operative Versorgung dann. Das macht auch Sinn. Begleitet sollte sowas dann auch sein mit einem Labor, wo man den Infektzeichen mit betrachtet, also Leukozyten und CRP, wenn es um pulmonale Infekte geht. Und natürlich die körperliche Untersuchung, ganz klar. Wir haben hier in jedem Arztzimmer die Möglichkeit, die Sauerstoffsättigung unter Raumluft zu messen. Wir können die Patienten auskultieren. Wir können uns Symptome schildern lassen. Also das ist natürlich schon ganz basal, dass es da einen Anhalt geben sollte, um die radiologische Diagnostik zu indizieren. Einmal, um natürlich strahlenschutztechnisch da dem konform zu gehen. Zum anderen aber auch Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Also man kann nicht jedem ein Röntgenbild machen und die radiologische Abteilung damit überlasten mit 90% Normalbefunden, die aber dann den Rahmen sprengen und Patienten, die Diagnostik bräuchten, natürlich dann irgendwie auch belasten, weil sie nicht drankommen.
Wunderbar. Es sind aus meiner Sicht, fehlen uns jetzt noch zwei kleine Sachen, die haben wir schon erwähnt, aber vielleicht sollte man die nochmal, weil sie wichtig sind, für die Prämedikation nochmal gesondert zusammenfassen. Zum einen hast du gesagt, wir schätzen unsere Patienten nach Scores ein. Für mich sind da immer zwei, die besonders rausstechen. Das ist zum einen der ASA-Score und zum anderen der Apfel-Score. Wir haben über postoperatives Erbrechen auch jetzt noch nicht so richtig gesprochen. Vielleicht ist das so ein bisschen die zweite Frage. Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, der ASA-Score, wie sieht der aus, von wo bis wo geht der, welcher Patient landet wo und was ist eigentlich die Aussage des ASA-Scores?
Also der ASA-Score ist in der von der amerikanischen Gesellschaft für Anästhesie halt erstellt worden und hat sich über Jahrzehnte bewährt. Man geht davon aus, dass die ASA-1-Patienten komplett gesunde Patienten sind. Bei einer leichten systemischen Erkrankung sind das ASA-2-Patienten, ASA-3 bei einer systemischen Erkrankung, die auch potenziell Lebensgefahr mit sich bringen kann oder Einschränkungen der Lebensqualität. ASA-4 sind eigentlich Patienten, die permanent lebensbedroht sind eigentlich durch ihre Erkrankung. Das sind zum Beispiel nicht versorgte Koronarinsuffizienzen, also vor Bypass-Operationen oder höhergradige Klappenvizien, die zur OP gemeldet werden. Dann haben wir natürlich ASA-5 sind die moribunden Patienten, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit innerhalb von 24 Stunden versterben, mit oder ohne OP. Die sind in akuter Lebensgefahr. Und ASA-6 sind hirntote Patienten. Die Klasse ist irgendwann ergänzt worden, noch zur ursprünglichen Einteilung. Was sehr hilfreich ist, um die Patienten natürlich zu erkennen und richtig zu kategorisieren, ist eine Veröffentlichung aus dem Jahr 2022. Da gab es so eine aktualisierte ASA-Klassifikation, wo in den einzelnen Klassen auch Krankheitsbilder, Erkrankungen halt aufgelistet worden sind, wie man die Patienten auch klinisch erkennt. Zum Beispiel wird der Raucher als ASA2-Patient schon eingestuft. Die schwangere Patientin wird als ASA2-Patientin eingestuft.
Der Social Drinker, was ich ja
zum Beispiel auch
eine Schweinerei finde. Ja, also ja. Wer ist, also?
Das ist schwierig zu fassen, also die Patienten die Diagnose aufzuerlegen, Social Drinker. Also das ist halt, da muss man natürlich auch differenziert über den Alkoholkonsum sprechen, das erfragen. Da gibt es auch Befragungsscores, da gibt es schöne Fragebögen zu, die wir aber auch nicht regelhaft anwenden. Das heißt, das wird im Rahmen der Anamnese eher oberflächlich angerissen nur. Aber es gibt solche Erhebungen, gibt es auch.
Das heißt aber, wir unterschätzen unsere Patienten in der Regel. Also ist zumindest das, was ich so wahrnehme. Zu mir hat mal ein Oberarzt gesagt, warum ist er denn ASA 3? ASA 3 ist, wenn er was Schlimmes am Herzen hat. So, was natürlich nicht mehr, sage ich mal, zeitgemäß ist. Was ist aber denn die Aussage am Ende des ASA-Scores? Du hast schon gesagt, okay, nach oben hin ist es irgendwie klar, der hirntote Patient kommt halt zur Organentnahme gegebenenfalls und der moribunde Patient ist halt schwerst erkrankt und akut lebensbedroht. Aber darunter, was ist am Ende die Aussage des ASA-Scores?
Die ASA-Klassen sind im Prinzip mit perioperativen Risiken auch vergesellschaftet, also wie hoch die Komplikationswahrscheinlichkeit ist. Das zeigt uns eigentlich an, wie bedroht der Patient ist, perioperativ, wo wir vielleicht dann unsere Wachsamkeit auch anpassen müssen durch Monitoring, durch Kreislauftherapie, die wir zu erwarten haben, dass wir uns einfach so aufstellen, dass wir wissen, hier kommt ein kranker Patient, das müssen wir im Prinzip vorbereitet auf dem Schirm haben, damit müssen wir rechnen, da müssen wir vielleicht auch postoperativ die Versorgung schon mit einkalkulieren, dass der nicht auf die Normalstation verlegt werden kann, sondern auf ein Wachbett oder Intensivbett verlegt werden muss. Das sind halt so große Kategorien, die uns so eine grobe Richtung anzeigen. Das ist dann sehr individuell auch nochmal vom operativen Verlauf abhängig, was aus den Patienten wird. Es kann auch ein sehr kranker Patient eine kleine Operation bekommen, ohne irgendwelche Probleme. Das kommen immer verschiedene Dinge dann halt zusammen. Also die Invasivität der Behandlung, der körperliche Status oder halt auch dieser ASA-Status halt, ne? Also im Prinzip, der das perioperative Risiko auch in sehr, sehr grober Struktur halt schon mal ankündigt.
Aber das fand ich zum Beispiel in der Publikation, die du angesprochen hast, ich weiß nicht, ob es die konkret ist, aber ich finde das überraschend, wie gut der ASA-Score das doch macht, wenn man ihn richtig anwendet. Also klar, man denkt immer, am Ende ist ja entscheidend, ob die kranke Oma jetzt an der Hüfte operiert wird oder am Hirn. Aber da scheint es ja eine sehr gute Prädiktion zu geben, wenn ich den Patienten richtig einschätze, wie denn das operative Risiko ist. Was einen ja auch selber so ein bisschen, ja, ich sag mal, primen kann, wenn man die Narkose macht. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt.
Ja, also der ist schon sehr hilfreich, wenn man ihn tatsächlich auf eine gewisse objektive Art und Weise auch erhebt. Letztendlich ist er auch immer so als subjektive Einschätzung jahrelang auch durchgeführt worden. War trotzdem überraschend valide auch, was die Risikoeinschätzung anbetrifft, weil es ja oft nur ein Bauchgefühl der Anästhesisten war. Durch diese neue Publikation hat man da eher nochmal so eine Präzision drin in der Einschätzung, dass da keiner in die falsche Klasse eingestuft wird, dass man das anhand von Beispielen so ein bisschen präziser schildert und die Anwendung präziser macht. Das fördert sicherlich nochmal die Präzision der Vorhersage. Und die Tatsache, dass das an sehr, sehr großen Patientenkollektiven immer wieder erhoben worden ist, trägt, glaube ich, dazu bei, dass der relativ robust ist in der Vorhersage. Das Gleiche gilt für den RCRI, den gibt's auch seit den 70er Jahren schon, der ist dann irgendwann mal revidiert worden noch, also erweitert oder abgeändert worden. Der ist aber auch immer wieder an sehr, sehr unterschiedlichen Patientenkollektiven in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Versorgungsstrukturen, in verschiedenen Fachrichtungen wieder angewendet worden, in sehr großer Zahl, und er hat sich auch als sehr, sehr robust erwiesen. Du hattest eben den Apfelscore angesprochen, der ist auch sehr robust und sehr einfach durchzuführen. Es gibt so wenige Risikofaktoren, die man da zusammenfasst, die eine postoperative Übelkeit vorhersagen sollen. Und wenn man sich diesen Score anguckt in der Originalpublikation, der ist von der Vorhersagepräzision, also von der AOC, bei der Vorhersage gar nicht so toll gewesen. Der ist bei, glaube ich, bei 0,65 nur. Das ist kein hochpräziser Score. Der ist aber leicht zu erheben, weil die Items, die abgefragt werden, die kann ich alle ad hoc beantworten, ohne irgendeine Untersuchung, ohne Laborwerte. Die weiß man, die erfährt man im Gespräch mit dem Patienten.
Vielleicht kannst du die einmal kurz nennen, für Leute, die den nicht kennen.
Das ist zum Beispiel weibliches Geschlecht hat erhöhtes Risiko für Übelkeit, Nichtraucher. Das sind vorbekannte Reiseübelkeit oder vorbekannte Übelkeit nach Narkosen. Das sind so Sachen, die man bei jedem Patienten ja erfragen kann oder die offensichtlich sind. Und diese Einfachheit, dass man das sehr schnell und leicht erheben kann, fördert natürlich auch die Anwendung. Das macht keinem eine große Mühe, das einzutragen. Und man hat eine grobe Einschätzung, ja, könnte der Übelkeit bekommen oder nicht. Trifft Maßnahmen dann prophylaktisch. Das heißt, das ist ja auch nichts Großes, was man anpasst. Man verzichtet vielleicht auf das Narkosegas, führt eine total intravenöse Anästhesie durch, gibt eher großzügig auch Antiemetika oder Dexamethason als antiemetische Substanz vorweg. Das sind sehr einfache Erhebungen, sehr einfache Maßnahmen, die sich dann in der Klinik auch durchgesetzt haben, weil es uns nicht viel Mühe macht, das zu implementieren. Wie präzise das tatsächlich ist, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber es hat hohe Akzeptanz, weil es einfach sehr robust ist, egal wie genau. Es ist verlässlich und einfach.
Das finde ich ist ja das Schöne an der Prämedikation. Man ist in einer Situation, wo man sich in der Regel mit dem Patienten ein bisschen mehr Zeit nehmen kann, als wenn man den im OP dann quasi zum ersten Mal sieht, wenn man die Narkose macht. Und das finde ich, ist das eigentlich Motivierende daran, eine gute Prämedikation zu machen, weil man da halt Sachen erfragen kann, die dann, wenn man den Patienten halt gut einschätzt, auch sei es jetzt sowas wie PONV, also Übelkeit und Erbrechen nach der Operation, man ja die Narkose schon gut warnen kann, dass ein anderes Verfahren verwendet wird und man ja tatsächlich auch zeigen kann, das ist schlecht für die Patienten, die haben ein schlechteres Outcome, wenn die danach PONV haben. Ne? Das heißt, wir können wirklich, wenn wir es ordentlich machen, präoperativ dem Patienten so bahnen, dass es ihm besser geht und dass wir ein einfacheres Leben, sage ich mal, in der Einleitung haben. Das finde ich ist motivierend, auch wenn das, ich meine, du leitest die Prämedikationsambulanz, der Alltag der Prämedikationsambulanz kann ja durchaus ermüdend sein, weil man mit den Leuten reden muss, die einem nicht immer, ja, man nicht immer dahin kommt, wo man gerne möchte, auch mit dem operativen Partner, aber man kann ja durchaus was erreichen. Ja? Deswegen finde ich, ist es wichtig, dass wir darüber sprechen, darüber eine Folge machen und das vielleicht auch ein bisschen hochhalten, dass man sagt, wenn man es ordentlich macht, hat der Patient davon wirksamen Vorteil.
Genau, sehe ich ganz genauso. Also zum einen können wir halt unsere Behandlung gut bahnen auch. Wir können viele Fehler vermeiden im Vorhinein, die sich einfach vermeiden lassen, wenn man sie kennt. Also die man einfach ausschließen kann. Die Gelegenheit hat man oft im OP dann nicht. Da wird im Prinzip werden die Maßnahmen runtergespult, die man eigentlich zur Verfügung hat. Die größte Varianz ist tatsächlich zwischen der Erstvorstellung des Patienten und der Durchführung des Anästhesieverfahrens. Also die Zeit muss man nutzen, um das wirklich für den Patienten gut auszuwählen. Und dadurch, dass die Patienten halt durch die Demografie immer älter werden, hat es halt immer mehr Impact auch, wie wir sowas planen. Es gibt Prähabilitationsprogramme in verschiedenen Fachabteilungen. Sei das im orthopädischen Bereich vor Endoprothetik, dass die Patienten auch durch Krankengymnastik vorbereitet werden oder auch kardiopulmonale Prähabilitation durch Atemtraining oder durch Optimierung von Risikofaktoren. Das kann auch bei Diabetikern durchgeführt werden, zum Beispiel, dass da die Einstellung verbessert wird. Da kann eine Anämie vorbehandelt werden, dass die Patienten hier mit einem besseren Eisenstatus, besseren Blutvolumen in die OP reingehen.
Wenn wir das Ganze jetzt einmal in einer Take-Home-Message abbinden würden, Was würdest du sagen, wenn du einen Patienten prämedizierst und du kannst am Ende, sage ich jetzt mal, 5 Sachen auf dem Prämedikationsbogen schreiben, die du dem Anästhesisten immer mitgeben möchtest? Was steht da für dich drauf? Also ich sage jetzt mal, du kannst jetzt halt nicht alle Vorerkrankungen aufschreiben, sondern du musst jetzt irgendwie in 5 Stichworten dem Kollegen mitgeben, das ist dieser Patient, ich habe den gesehen, ich habe den aufgeklärt, aber ich konnte jetzt nicht mehr aufschreiben, warum auch immer. Aber vielleicht, dass man sieht, das sind so, da liegt das Schwergewicht der Prämedikation.
Also wenn es wirklich nur 5 Items sind, dann muss man sich natürlich sehr beschränken. Was absolut, was dann auch für Notfallpatienten gilt, die man vielleicht im Schockraum übernimmt, in den Saal fahren muss. Man muss die möglichst viele Vordiagnosen kennen, die einfach in den Arztbriefen bekannt sind schon. Letztendlich gehört da zwingend dazu Allergie und Medikamentenanamnese, dass wir wissen, was nimmt der Patient ein, was verträgt er nicht. Wir sollten so in etwa eine Vorstellung von der körperlichen Belastbarkeit haben des Patienten. Was macht er so im Alltag? Was kann er noch? Wie hat sich das entwickelt in letzter Zeit? Gibt es da eine gewisse Stabilität auch in den Vorerkrankungen? Oder gibt es da eine Progredienz?
Das heißt, vielleicht, um das so ein bisschen plastisch zu machen, die Unterscheidung zwischen Leistungssportler, Gelegenheitssportler, steigt noch Treppen, liegt im Bett.
Genau, das kann man ganz grob so machen. So sind auch unsere Klasseneinteilungen. Wir erfassen das ja auch regelhaft auf dem Narkoseprotokoll mit metabolischen Äquivalenten und dann haben wir im Prinzip 4 Stufen, genau diese: bettlägerig, leichte Belastung in der Ebene, normale Alltagsbelastbarkeit bis hin zu sportlicher Aktivität und natürlich der extrem gut belastbare Patient. Das sind so 4 Klassen, die wir einschätzen können. Und wenn der Patient schon normal belastbar ist, bis leichte Sportlichkeit aufweist, dann hat er schon eine hohe Negativprädiktion, dass er irgendwas Kardiales schief geht.
Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Es stehen schon 2 Sachen.
2 haben wir. Drei hätte ich noch. Schwer zu sagen. Das Refluxrisiko muss halt beurteilt werden. Das frage ich jeden Notfallpatienten auch, ob es da irgendwie die Nahrungsaufnahme war, die letzte, ob es Vorerkrankungen in diesem Bereich gibt, die eine Aspirationsgefahr erhöhen. Dann habe ich noch 2 frei jetzt.
Also was ich immer sehr hilfreich finde, ist, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, der Anästhesieausweis. Also
genau, das würde ich jetzt mal zusammenfassen, auch unter Vorerfahrung bei Vornarkosen. Wie haben Sie Narkosen vertragen? Gab es irgendwelche Besonderheiten? Was haben Sie nicht vertragen? Welche Probleme hatten Sie? Das sollte man wissen. Und dann natürlich fünftens wäre natürlich eine Atemwegsbeurteilung. Ne? Also man muss schon schauen, wie gut geht der Mund auf, ist der Kopf beweglich, wie gut bekommt der Patient aktuell Luft, ist er vielleicht jetzt schon respiratorisch eingeschränkt, wie ist die Sauerstoffsättigung, welche Apnoe-Toleranz habe ich zu erwarten bei stark adipösen Patienten zum Beispiel, wo ich dann zwischen Präoxygenierung und der Intubation unter Umständen sehr wenig Zeit habe, um zu intubieren und wieder die Beatmung dann zu etablieren. Dann wären wir also angekommen bei den 5 Items: Allergien und Medikation. Dann Aspirationsrisiko umfasst Nüchternheit und Vorerkrankungen. Dann würden wir sagen, die körperliche Belastbarkeit des Patienten im Alltag. Also was kann er tatsächlich körperlich leisten? Dann würde ich damit einschließen vielleicht auch Herzinsuffizienz-Symptome, Ödeme, OAP-Symptomatik bei einer KHK würde ich damit in den klinischen Eindruck mit einfließen lassen. Dann als 4. würde ich den Atemweg evaluieren wollen, Mundöffnung, Beweglichkeit des Kopfes, aktueller respiratorischer Status, ist der respiratorisch stabil, hat er einen Stridor vielleicht, hat er einen Bronchospasmus, wie luftnötig ist der akut, vielleicht auch im Schockraum. Das kann ja auch schon bei Notfalleingriffen so sein, dass der Patient nicht stabil kommt und dann habe ich nicht viel Zeit, muss mir das aber anschauen. Und das 5. wäre tatsächlich, welche Vorerfahrung hat er gerade mit anästhesiologischen Maßnahmen? Hat er irgendwas nicht vertragen? Hat er ein Risiko für maligne Hyperthermie? Wenn ich invasiv verkabeln möchte, hat er vielleicht irgendwie mal mit zentralvenösen Zugängen Probleme gehabt, dass irgendwelche Thrombosen vorbestehen, wäre ja auch interessant. Oder neurologische Vorerkrankungen, die Vigilanz betreffen zum Beispiel, aber auch vielleicht Paresen betreffen, dass man das auch vorher noch mit erfasst.
Ja, super. Dann haben wir doch jetzt eine schöne Zusammenfassung gehabt. Wenn du noch irgendwas anfügen möchtest.
Das
war erschöpfend.
Ja, im Prinzip jetzt erstmal ja. Mir fällt bestimmt noch was ein, weil das Thema mich schon eine ganze Weile auch beschäftigt und immer noch fasziniert und ich immer noch überzeugt davon bin, dass es einen hohen Stellenwert hat, um die Behandlung und auch das Outcome der Patienten zu verbessern. Also das müssen wir halt in der Planung vor der Operation schon auf den Weg bringen. Die Richtung der Kanone muss ich vorher ausrichten, bevor ich sie abschieße. Und dann weiß ich auch, wo man in etwa landet.
Ja, wunderbar. Das ist so ein schönes Schlusswort. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Hat mich sehr gefreut, dass wir Zeit zum Reden hatten.
Wer uns schreiben möchte, kann das gerne tun an teamtimeout@ukabonn.de. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Finn für die Postproduktion. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.